Der letzte Teil unserer Predigtreihe Vater unser. Und meins ist der allerletzte Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Am Ende kommt sozusagen zusammenfassend beim Vater unser nochmal so eine Lobpreiszeile. Ehrlich gesagt, wenn ihr in euren Bibeln schaut, Matthäus 6, könnte es passieren, dass ihr es nicht findet, weil soweit ich es gesehen habe, steht es nur bei Luther. Es ist eine nicht so gut überlieferte Zeile von den Handschriften her. Und deshalb fehlt es bei vielen Bibelübersetzungen, dieser Teil vom Vaterunser. Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Vaterunser steht, was für ein Verhältnis ihr zu diesem Gebet habt. Aber vielleicht habt ihr auch schon so Erfahrungen wie ich gemacht. Du bist in einem landeskirchlichen Gottesdienst. Und dann wird das Vaterunser gebetet und das ist ganz, ganz leise und man traut es sich gar nicht laut zu beten. Oder du bist bei einer Beerdigung und dann wird das Vaterunser gebetet und du hast das Gefühl, du bist fast der Einzige, der mitbetet. Obwohl es doch so bekannt ist. Ist das jetzt, wie soll ich sagen, so ein Verhältnis zu Gott, ich bete für mich alleine. Ich habe es ganz anders kennengelernt. Ich war in einigen Gemeinden in meinem Leben, weil ich ja öfter umgezogen bin. Und fast in allen Gemeinden wurde das Vaterunser gebetet, egal ob die landeskirchlich oder freikirchlich waren. Und die Gemeinde in Berlin, in der ich zum Schluss war, bevor ich nach Selb zog, da wurde das Vaterunser immer gebetet. Meistens am Ende, manchmal beim Abendmahl. Und da war es so, da stand die Gemeinde und du hattest den Eindruck, alle wollen jetzt nochmal Gott ehren. Und da wurde das so laut und inbrünstig geredet, dass dich das nochmal mitgenommen hat in diese Ehrfurcht vor Gott, ihn jetzt nochmal zu preisen. Das Gleiche habe ich hier erlebt, 2003, Kirchentag in Berlin. Ich war damals beruflich involviert und wollte aber am Abend noch was Schönes machen. Der Marburger Christustreff hat ein Gebetskonzert im Berliner Dom veranstaltet. Und ich habe mich gefreut, am Ende des Abends nochmal was Geistliches, Gott loben mit anderen zusammen, dann der ganze Dom voll. Habe mich echt gefreut drauf. Komm hin. Dom voll, komm nicht rein. Wenn ihr zum Dom reingeht, geht man die Treppen so hoch und dann kommt erst so ein Säulengang und dann kommt erst der Eingang und es strömten immer noch Leute und die haben keinen mehr reingelassen. Und dann standen wir alle da. Alle wollten wir doch eigentlich Jesus anbeten, wollten ihn erheben, haben natürlich vielleicht auch das gute Gefühl gesucht, ich weiß es nicht, will ich jetzt gar nicht ausschließen, aber wir wollten eigentlich Gott anbeten. Und dann kam einer, stellte sich so halb hoch auf eine Säule rauf, hatte eine Schrummelgitarre und fing ein Lied an zu spielen, was sehr bekannt war und ich kann euch nicht mehr sagen, welches Lied es war. Aber wir sangen da aus voller Kehle, ohne Verstärkung, mit so einer kleinen Schrummelgitarre ein Lied. Und jetzt, was machst du mit dieser Atmosphäre? Ich weiß nicht, waren es 100 Leute? Keine Ahnung, kann es nicht schätzen. Und dann sagt einer ganz laut, lasst uns das Vaterunser beten. Das ist ein Gebet, das jeder kann. Brauchst du keine Bibel, nichts dabei haben, kannst du einfach beten. Und dann in dieser Säulenhalle so ein gemeinsamer Lobpreis Gottes, das Vaterunser. Und dann mussten wir alle gehen, sind nicht mehr reingekommen. Aber es ist mir bis heute noch in Erinnerung. Wie denkst du über das Gebet? Vielleicht hast du es eher negativ gelernt, also die Leute plappern es ja eh nur runter. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ob es dir wertvoll ist. Johannes Hartel sagt in seinem Buch Einfach Gebet, bete doch am Vater unser entlang. Nimm dir das Vater unser, rede es nicht einfach so, sondern bete am Vater unser entlang. Vater, dein Reich, dein Wille. Du bist mein Versorger. Du beschützt mich vor dem Bösen. Und dann zum Schluss nochmal die Ehre Gottes. Bete entlang am Vater unser. Und er sagt, die Selbstzentrierung ist der große Feind der Liebe. Und dieses Gebet ist der große Abschied von der Selbstzentrierung. Denn dieses Gebet weist uns auf Gott hin. Da geht es dann nicht nur um meine Familie, meinen Beruf, wo ich dafür bete. Natürlich dürfen wir dafür beten. Aber wir sind eben oft so selbstzentriert. Und das Vaterunser, da lehrt uns Jesus, auf Gott hin zentriert. Hin zu ihm schauen. Übrigens kommt das Reich Gottes zweimal im Vaterunser vor. Einmal am Anfang und im letzten Satz. Also das Reich Gottes scheint Jesus sehr wichtig zu sein. Aber im Neuen Testament ist es gar nicht so einfach, wenn man die Stellen über das Reich Gottes liest, hat man ja verschiedene Aussagen. Und ich gebe euch jetzt nur mal so ein paar Beispiele und habe hier zwei Zeichnungen mir von Matthias machen lassen. Ich bin da nicht so gut. Dieses Zeitalter, wo wir jetzt leben, und dann kommt sozusagen Reich Gottes. So hört sich's manchmal an in den Bibelstellen. Oder dieses Zeitalter, wo wir jetzt leben, und das kommende Zeitalter, sozusagen das Reich Gottes, ist jetzt schon dabei, seitdem Jesus da ist. Und wird erst vollkommen, wenn er wiederkommt. Und wir sind sozusagen, ich spreche mal mit Albert Frey, in der Zwischenzeit. Ja, wir sind jetzt in der Zwischenzeit. Aber manchmal spricht das Reich Gottes auch so, spricht Jesus auch so vom Reich Gottes, dass es jetzt ist hier das Zeitalter und dann kommt das Reich Gottes. Zum Beispiel am Kreuz sagt Jesus zu dem Verbrecher: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also da, jetzt ist hier Schluss auf dieser Erde. Und du wirst im Paradies sein, im Reich Gottes. Bei Markus, gleich zu Beginn seiner Wirksamkeit, spricht Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also das Reich Gottes ist nahe, es ist jetzt hier, es beginnt jetzt hier. Und in Lukas 13, 19 ist die ganz kleine Geschichte vom Senfkorn, wo Jesus erklärt, Reich Gottes ist wie wenn einer ein Senfkorn, ein ganz, ganz kleines, kleiner als unsere Senfkörner, die wir bei den Gurken drin haben, ein Senfkorn in die Erde und dann wird daraus ein Baum größer als alle anderen Bäume und die Vögel wohnen in den Zweigen. Da hören wir, dass das Reich Gottes sozusagen in dieser Zwischenzeit wächst. Jesus erzählt viele Geschichten über das Reich Gottes. Geschichten sind ihm wichtig, sie uns aufs Herz zu legen, damit diese Geschichten uns prägen. Erzählen, auf Lateinisch narrare. Geschichten haben Kraft. Geschichten sind in uns und lassen uns danach ticken. Welche Geschichten sind in unserem Herz? Wenn man Radio hört, hört man öfter mal das Wort, das Narrativ. Sozialwissenschaftlich gesehen ist es die sinnstiftende Erzählung. Welches Narrativ wird bei uns erzählt? Welches wird in unserem Kulturkreis erzählt? Die haben wirklich Auswirkungen. Denkt nur mal an The American Way of Life, vom Tellerwäscher zum Millionär. Diese Geschichte hat wirklich Auswirkungen gehabt. Da sind die Leute nach Amerika gezogen, um ein neues Leben aufzubauen. Da hast du alle Chancen. So, welches Narrativ bestimmt uns? Ich bin jetzt sehr vorsichtig. Ich habe wirklich keine Ahnung, was in euch tickt, aber ich habe so das Gefühl, solche Sätze wie, hab einen guten Job, dann kannst du dir was leisten. Das ist so eine. Oder im Moment für mich auch sehr zu sehen, so ein Narrativ, ich muss jetzt mal an mich selbst denken. Dann haben wir ganz groß so eine Geschichte, die uns prägt und die ja irgendwie auch wahr ist. Termindruck haben wir, Stress haben wir. Wir hören ganz oft vom Burnout, du musst aufpassen. Und seit ungefähr 95 sagen die Psychologen, ticken da kleine Bomben, weil wir das, mit dem Internet müssen wir immer präsent sein. Wird alles so schnelllebig. Nicht nur, dass uns in einem Tag ein Buch geliefert wird ins Haus oder ein Päckchen, sondern wir selber müssen da immer mitmachen. Und diese ist ja nicht nur eine Erzählung, sondern es ist ja das verrückte Leben. Es prägt uns. Und Jesus möchte unsere Sinne wieder aufs Reich Gottes richten, dass uns seine Geschichten prägen und dass uns nicht so unsere Umwelt prägt, sondern das Reich Gottes. Am Freitag bin ich gefahren von einer Schule zur anderen und habe Deutschlandfunk dran gehabt. Und da war gerade ein Bericht über die Zeit von Bach. Hat mich ein bisschen interessiert, weil ich gerne Bach höre. Und dann erzählte dieser Herr Preisendörfer, diese Art von Frömmigkeit und diese ungeheure Glaubenswucht, das ist unserer Zeit heute fremd. Zu Luthers Zeit und auch noch zu Bach-Zeiten war der Mensch für Gott da. In unserer konsumorientierten Gegenwart sagt der Glaubende, der liebe Gott ist für mich da. Er ist mir lieb und wert, wenn er sich um mich kümmert. Und das Vaterunser dreht den Spieß eigentlich wieder um und sagt, dein Reich. Ich habe mir Gedanken gemacht, wo ich das Reich Gottes sehe. Und ich bete manchmal, Herr, wo ist mein Platz? Also wo kann ich was für dich tun, dass es weitergeht? Und es gibt ja viele Ecken und Enden, wo wir was machen können. Und dann habe ich überlegt, wo habe ich denn in letzter Zeit mich einfach dran gefreut, was so wächst? Und als erstes will ich euch eine kleine Geschichte von unseren Freunden aus Afrika erzählen, die hier im Sommer auch gepredigt haben. Die haben ihre Arbeit vor ein paar Jahren in Afrika angefangen und hatten ein Haus gemietet. Und jetzt wollte der Vermieter dieses Haus verkaufen. Sie haben echt gedacht, sie kaufen dieses Haus. Und Gott hat ihnen so aufs Herz gelegt, dort weiterzuarbeiten, aber ein vernünftiges Haus zu haben, war gar nicht so einfach. Die Häuser in Afrika kosten aber auch sehr viel. Also denkt gar nicht, dass die zahlen für Miete und Haus fast genauso viel wie wir. Und dann hat ihn Gott so ein bisschen aufs Herz gelegt, wir sollen ein Haus kaufen, aber die Missionsgesellschaft, mit der sie sind, die kaufen keine Häuser. Das heißt, du musst privat das Haus kaufen. Aber als armer Missionar hast du überhaupt kein Geld, einen Kredit aufzunehmen. Und dann, wir haben so mit ihnen gesprochen und die hatten noch mehrere Gespräche, da hat sich in ihnen so der Entschluss ist in ihnen gewachsen, doch ein Haus zu kaufen. Und wir haben bei uns am Tisch, hat Matthias sie auch noch mal ermutigt, hat gesagt, Mensch, bei uns, als wir die Gemeinde hier gekauft haben, haben ganz viele ein zinsloses Darlehen gegeben. Vielleicht, wir fragen ein paar Leute, ihr fragt ein paar Leute, vielleicht kriegt das Geld zusammen, dass ihr für eure Arbeit da ein Haus kaufen könnt. Und dann haben wir ein paar Leute gefragt und die haben gefragt und der Erste, den sie gefragt haben, hatte gerade, sein Geld wurde gerade wieder frei, die hatten irgendeinen Spar, weiß ich was, sie hatten, was für eine Sparanlage, 50.000, war gerade frei geworden und die haben Gott gefragt, was soll man jetzt damit machen mit dem Geld, wie soll man es am günstigsten anlegen, wo soll man es Und dann rufen die an. Und dann hatten die erstmal einen Grundstock von 50.000. Cool, wenn Gott Finanzen freisetzt, wenn der Zeitpunkt genau passt. Wenn Gottes Reich einfach wachsen kann. Und jetzt sind sie in dem neuen Haus drin. Ist cool. Kein Stress mehr mit dem Vermieter. Können ihre Arbeit weitermachen. Gestern habe ich das neue Heft von Hoffnungsträger gekriegt und habe mal reingelesen. Und wir machen ja gerade die Päckchenaktion hier. Und Jürgen Kiesling sagt, wir wagen einen neuen Glaubensschritt. Letztes Jahr hatten wir 8.000 Pakete. Da habe ich für mich gedacht, na, ob die überhaupt so viele Kinder hatten? Also für 8.000? Nee, umgedreht. Für dieses Jahr wollen sie 9.000 Pakete. Aber wagen Sie, vor Gott hinzulegen, lass uns 9.000 Pakete haben, damit wir 9.000 Kinder erreichen. Das Reich Gottes weiter wächst. Habe ich mich irgendwie gefreut, dass die mutig vorwärts gehen, dass es wächst. Vor 2 Wochen hat Astrid Illmann mir erzählt, wir waren beide nicht im Gottesdienst hier, weil wir unterwegs waren. Sie waren in Ansbach. In Ansbach wurde gerade eine neue Gemeinde gegründet. Und der junge Pastor hatte so von Gott das auf dem Herzen, hier in Ansbach soll auch eine Gemeinde gegründet werden. Und er hatte die Zahl 300 so im Herzen. Und bei diesem ersten Gottesdienst, wo es losging, ahnt ihr, waren 300 Leute. Da waren bestimmt viele Unterstützer und Gäste, die nur einmal kommen, aber das hat Gott ihnen geschenkt. 300 Leute bei so einem Start. Es wächst. Dann habe ich mich auch gefreut, vor ein paar Wochen sagte uns der Volker Sommerfeld, der ja hier bei uns auch manchmal predigt, mit 59 Jahren kann man auch mal seinen Beruf aufhören und kann auch mal Prediger werden in der Stadtmission der LKG in Bayreuth. Das ist ein Schritt. Aber Gott setzt, da steht ja, denn dein ist das Reich und die Kraft. Gott gibt da eine Kraft. Der kann Finanzen freisetzen, der kann Leute freisetzen, der kann Leuten neue Ideen geben. Also Gottes Reich wächst immer wieder. Und wenn wir manchmal denken, hier geht doch alles den Bach lang runter, es wächst immer wieder. Wir haben immer noch die Piratentage. Und ich habe mit Regina gesprochen, dass so 20, 25 Kinder immer da waren und die Plauner sind auch dabei. Und dann sagt sie, na, die Kindergruppe im Plauen, die sind eigentlich aus einer Asylbewerberarbeit entstanden. Da kamen die zum Sprachkurs und dann brachten die ihre Kinder mit. Und jetzt haben wir die alle da und jetzt kommen die zu uns, zu den Kinderbibeltagen und Gott lässt sein Reich auch unter ihnen wachsen. Also ich wünsche uns, dass wir die Augen aufmachen und Gottes Reich wachsen sehen. Und dass wir Gott fragen, wo kann ich? Wo kann ich mitmachen? Wo passe ich hin? Gibt es so viel? Das ist manchmal so die Schwierigkeit. Das zu finden, wo ist jetzt mein Platz? Wo kann ich mich mit investieren? In meinem Arbeitszimmer in Berlin hing immer der Spruch von Exupéry, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Und damit kommen wir zur Herrlichkeit. Die Sehnsucht nach der Herrlichkeit. Die kommt ja schon ein bisschen rein zu uns. Manchmal freuen wir uns ja schon so, da passiert was. Ist cool, wenn wir das schon so ein bisschen spüren, aber manchmal auch nicht. Manchmal ist unser Leben ziemlich erdenlastig. Aber die Sehnsucht nach der Herrlichkeit lässt uns mehr für Gottes Reich tun. Also hier geht es nicht nur um einfach Aufgaben verteilen. Also du putzt und du machst einen Garten und du wäschst ab und so weiter. Ja? Da braucht man Leute, sondern eine Sehnsucht nach der Mitarbeit im Reich Gottes und dann das Reich Gottes erleben. Die Herrlichkeit zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel und ich möchte euch nur mal so eine Szene von Mose erzählen. Mose hat ja das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt. Die sind durch das Meer durchgegangen. Gott hat sozusagen Ostwind geschickt und da eine Straße für sie gemacht. Mose hat erlebt, dass Gott ihnen die 10 Gebote gibt. Und jetzt sind sie in der Wüste und haben die Stiftshütte aufgebaut. Und um die Stiftshütte herum oder an der Seite, so waren dann die ganzen Zelte, da standen die Leute und Mose ging früh morgens in die Stiftshütte und wenn er da reinging, dann senkte sich die Wolke Gottes und er sprach mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt ratet mal, was Mose dann sagt. Mose sagt dann, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich habe gedacht, hä? Der hat doch schon so viel gesehen. Der hat das Meer auseinandergehen sehen. Der war auf dem Berg, hat die 10 Gebote gekriegt. Die haben Wachteln und Manna gehabt. Die Wolke war immer bei ihnen. Die Wolke ist bei ihm am Zelt. Und er sagte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das lässt mich so ein bisschen spüren, wie, was für eine Sehnsucht er danach hatte. Und Gott sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst mir hinterhersehen. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Und noch so eine Geschichte kennt ihr auch alle, Jesu Verklärung. Petrus, Johannes und Jakobus gehen mit Jesus auf den Berg und dann heißt es, und seine Kleider wurden hell und sehr weiß. Und dann sagt Petrus, Rabbi, hier ist für uns gut sein. Hier lass uns Hütten bauen. Hier bleiben wir, hier ist Herrlichkeit. Und dann? Und sie sahen niemand als Jesus allein. Dann war es wieder weg. Jesus allein. Was ist denn jetzt Herrlichkeit? Glanz? Schönheit? Mal ein Urlaubsfoto von uns. Du kannst mit dem Foto eigentlich gar nicht festhalten, sowas. Manche sind ja viel geschickter als wir mit Fotografieren, aber es gibt ja sowas in der Natur, was uns richtig berührt. Weiß nicht, mich jedenfalls. Vielleicht ticken nicht alle Leute so. Da möchte man gar nicht weggehen. Da möchte man bleiben. Aber da zieht es ja auch wirklich viele Leute, wenn du beim Sonnenuntergang am Strand bist, da sind ja Massen. Die wollen ja alle diese Schönheit sehen. Die bringen ihre Hunde mit, die Hunde haben noch nie zur Sonne geguckt. Die verstehen das nicht, aber wir werden berührt. Ja? Schönheit kennen wir ja auch. Jeder will es sich ein bisschen schön machen und auch in den Gotteshäusern, ehrlich gesagt, schon bei der Stiftshütte bei Mose, war vorne vor dem Eingang so vier so eine Teile, so eine Stoffe, die waren total schön bunt mit den teuersten Farben und bunt gewebt und da kam früh morgens dann die Morgensonne rauf. Ansonsten sah ja alles eher so ein bisschen wie Wüste aus. Aber so vorne schon mal die Schönheit zu sehen. Und das haben ja früher die Christen auch so drauf gehabt. Wenn ihr euch in die gotischen Kirchen mal reinstellt, stellt euch mal vor, alle wohnen in Lehmhäusern oder kleinen Fachwerkhäusern, alles dunkel, eng und jetzt kommen die in so eine gotische Kirche. Spitzige, große Fenster, da zieht's deinen Blick wirklich nach oben. Der Blick in die Herrlichkeit war ja nur ein Symbol. Also wir sind jetzt ab und zu mal woanders im Gottesdienst gewesen, weil wir unterwegs waren. Und dann haben wir auch was festgestellt, wie schön unser Foyer ist. Keiner hat so ein schönes Foyer wie wir. Es ist einladend, es ist wunderschön. Also Schönheit spricht uns sehr an. Aber jetzt die Frage, Schönheit und Glanz als oberstes Prinzip, da wird es dann schon wieder ein bisschen kritisch. Also da denke ich dann eher so an die schönen Bilder, die uns heute alle retuschiert gezeigt werden. Auf allen Plakaten, wie schön man aussehen muss. Ich denke an die Mode, die jetzt nicht nur vierteljährlich wechselt, sondern, weiß ich, alle 4 Wochen oder 8 Wochen, keine Ahnung, kommt wieder was Neues raus und da musst du mitmachen und schick sein. Oder vielleicht seid ihr eher so die Autotypen. Naja, da gibt es auch immer zu was Neues, was Schickes, was man noch haben könnte, müsste, sollte. Alles voll designt. Da ist vielleicht Bewunderung, aber keine Nähe, keine Wärme, keine Anziehung, keine Gnade, keine Liebe. Es sind Schönheit nicht automatisch. Und ehrlich gesagt, beim Vorbereiten bin ich auf den Vers gefallen, also dass schon bei Adam und Eva, beim Sündenfall, da kommt es vor, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen war. Und dann nahmen sie es. Auch da spielte Schönheit eine Rolle. Schon von Anfang an. Und bei Jesus? Ist Jesus schön gewesen? War er schöner als andere? Also ich meine jetzt so ein Mann, der schöner war als andere? Wir singen, schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren. Oder in dem Lied, der Einzige, heißt es, mein Blick hebt sich zu dir und sieh, du bist heilig, deine Schönheit wird nie vergehen. Oder bei mutig komme ich vor dem Thron, singen wir, seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Ich habe mal ein Bild rausgesucht. Schönheitsvorstellung. Schön? Altarbilder auch bei uns im Landkreis zeigen ganz oft Jesus so in dieser Art. In der Stadtkirche, der auferstandene Jesus. Ich finde das Bild wirklich schön, was in der Stadtkirche ist. Ermutigt mich auch immer, weil es so der Auferstandene ist. Aber es ist eine Schönheitsvorstellung von einer ganz anderen Zeit. Und eigentlich, das wissen wir ja alle, geht es ja nicht um diese Schönheit. Nochmal eine ganz andere bei den Ikonen. Schön. Johannes sagt in seinem Evangelium, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also Gnade und Wahrheit, voller Gnade und Wahrheit. Schönheit von innen heraus. Also es geht eigentlich bei dieser Schönheit gar nicht so sehr um das Glanzvolle, das Glamouröse, sondern es geht um das von innen her, was leuchtet und nach außen strahlt und das andere auch noch verändern kann. Das ist anziehend. Und jetzt sogar noch, auch bei Johannes, der erste Vers, den ich gerade gelesen habe, war ja seine Weihnachtsgeschichte. Er kennt ja die Weihnachtsgeschichte nicht. Johannes fängt ja gleich an, das Wort ward Fleisch. Fertig. Und jetzt kommt die Herrlichkeit aber nochmal vor, und zwar Johannes 17, das letzte Gebet von Jesus. Und Jesus hob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Und was vor ihm lag, war das Kreuz. Bei Johannes ist sozusagen das Kreuz Verherrlichung. Ist irgendwie widersprüchlich und trotzdem ist da in gewisser Weise die Herrlichkeit mit dabei. Schönheit gekoppelt mit Gnade, mit Liebe, mit Nähe, mit Hingabe, mit Anziehungskraft. Und dann war ich, diese Woche hatte ich Feiertag, brauchte ich nicht in die Schule und wollte schon immer mal zu Elfriede gehen, weil ihre Schwester doch gestorben war. Und dann habe ich mir Zeit genommen, weil sie mich letzte Woche auch daraufhin angesprochen hatte, du wolltest doch mal vorbeikommen. Und dann haben wir noch mal über diese Zeit gesprochen, wie Elfriedes Schwester sozusagen gestorben ist und Elfriede die ganze Zeit bei ihr war. Und dann sagt sie so, Marianne lag da und konnte nichts mehr sprechen, aber sie hat immer zu, als ob sie es gewünscht hat oder was gesehen hat, sagt sie, wissen wir nicht, aber sie hat immer zu den Armen nach oben gehalten. Oder manchmal hat sie die Hände so gehalten. So als ob diese Sehnsucht nach Herrlichkeit, und da ist auch Leid und Herrlichkeit so nah aneinander. Herrlichkeit, unser Herz wieder daraufhin ausrichten. Vielleicht, wenn ihr beim nächsten Mal rausgeht und was Schönes seht, irgendeine schöne Landschaft oder einen Urlaub fahrt, lasst euch doch immer wieder auf Gottes Herrlichkeit dadurch ausrichten. Oder wenn ihr es euch zu Hause schön macht, freut euch doch nicht nur daran, sondern denkt dran, bei Gott wird es noch viel schöner. Ganz anders. Viel mehr von innen, nicht nur das Äußere. Oder wenn ihr sein Wort lest, schaut nach, was über die Herrlichkeit in euer Herz reingesprochen wird. Er will uns prägen, sein Reich, seine Herrlichkeit. Und jetzt kommen wir hier zum Abendmahl und wollen gemeinsam Abendmahl feiern. Und das soll uns eigentlich auch daran erinnern, dass wir eigentlich mal mit ihm zusammen in der Herrlichkeit das große Festmahl haben werden. Lasst uns also auch beim Abendmahl unsere Herzen wieder neu auf die Herrlichkeit ausrichten.